Die Freude am Herrn. Wir haben ja heute Morgen darüber gesungen, wie groß bist du, wie groß ist, da jauchzt mein Herz. Und ich habe in letzter Zeit gemerkt, ja, jauchzt mein Herz wirklich so. Ich habe so, wir haben ja Ralf Klee bei uns im Hauskreis oder in der Kleingruppe und ich habe so gemerkt, ja, bei ihm, da spüre ich eine Freude. So eine Freude am Bibellesen, am Neues lernen, am Dienen. Den muss ich teilweise sogar ein wenig zurückhalten, weil der würde jeden Sonntag irgendetwas machen und die ganze Woche auch noch. Und dann habe ich ihm mal gesagt, als ich wieder Leute suchte, ja, weißt du, ich bin froh, wenn du einspringen kannst. Du musst nicht noch mehr. Du machst schon sehr viel. Ich habe gemerkt, da ist irgendetwas in seinem Herzen, das sprudelt einfach über. Und ich habe so in mir reingeschaut und habe gedacht, ja, du bist jetzt schon seit 30 Jahren gläubig und da sprudelst nicht mehr. Da fehlt irgendetwas. Mir ist dann auch noch aufgefallen, als Omid und Mariam da waren, bei ihnen sprudelt es irgendwie auch noch. Da konnte man diese Freude und dieses Mitteilen wollen immer noch spüren. Und dann habe ich mich ein wenig damit auseinandergesetzt. Was fehlt mir? Wo ist das Problem irgendwo? Ich habe dann in der Bibel gesucht und mir ist aufgefallen, dass gerade in den Psalmen liest man sehr viel davon. Doch du hast mir Freude gegeben, mehr als sie hatten und darum und haben können mit all ihrem Korn und dem vielen Wein. Wow. Gott gibt mir eine Freude, die größer ist als alles, was ich eigentlich auf der Erde besitzen kann. Darum bin ich voll Freude und Dank. Ich weiß mich beschützt und geborgen. Dort will ich an deinen Altar treten, vor dich, den Grund meiner Freude. Zum Klang der Harfe will ich dich preisen, dich, mein Gott. Ja, du hast mir geholfen, im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Ich habe da gespürt, da ist nicht nur eine Freude, ja, ist schön, dass wir uns heute sehen und das Wetter ist schön und die Vögel singen, sondern da ist irgendeine Freude, die kommt von hier drinnen, vom Bauch raus. Im Neuen Testament sehen wir das genauso, als die Engel die Geburt von Jesus angekündigt haben. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch. Und dann bei den Aposteln, die neu gewonnenen Jüngern und Jüngerinnen in Antiochia aber wurden von Freude und vom Heiligen Geist erfüllt. Freude und Heiligen Geist, das ist irgendwie genau das, was man spürt bei Ralf Klee oder bei Omid und Mariam. Diese tiefe Freude der Neugewonnenen, der Neubekehrten. Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter der rettenden Treue Gottes und in Frieden und Freude, wie es der Heilige Geist schenkt. Man merkt hier, es geht eben nicht um eine Freude, die die Welt hat, die man einfach so hat. Es ist eine Freude, die mit dem Heiligen Geist gekoppelt ist. Und mich hat ganz groß berührt auch im Galater, wo man sieht, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich unter anderem Freude. Ich habe da angefangen zu merken, es geht nicht darum, um irgendeine Freude, die irgendwo, ja, ich freue mich. Also ich freue mich, wenn ich Ralf sehe. Ich freue mich auch, wenn ich neue Freunde treffen kann. Ich kann mich freuen, wenn ich mal einen schönen Blumenstrauß bekomme. Das ist nicht diese Freude. Es geht um eine innere Freude, die mir den Heiligen Geist gibt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Warum ist mir diese tiefe Freude irgendwo abhanden gekommen? Oder einfach ein wenig eingedämmt geworden? Warum ist die nicht mehr so groß wie bei Ralf Klee? Weil ich meine, wenn wir so darüber reden, dann sagt ich bin ihm ein Vorbild, weil ich seit 30 Jahren mit Gott gehe und meine Bibel gut kenne und so weiter. Und ich habe gemerkt, er ist mir ein Vorbild, obwohl er erst seit 2 Jahren gläubig ist, weil ich wieder diese Freude haben möchte. Ich habe mich dann auf die Suche nach Räubern gemacht, nach Freudenräuber. Der Offensichtliche ist der strafende Gott. Wir haben ja bei der Predigtserie über die Soli, haben wir gelernt, wie die Reformation uns befreit hat vor diesem Bild, vor dem strafenden Gott. Der Gott, der Adam und Eva aus dem Paradies weggeschickt hat. Der Gott, der bei Noah die ganze Menschheit vernichtet hat. Den gibt's. Das ist eine Tatsache. Der strafende Gott gibt's, aber es gibt nicht nur ihn. Und wenn wir auf einmal nur noch unser Blick darauf werfen, dann verlieren wir diese Freude. In anderen Religionen gibt es auch diese Götter. Das ist Kali. In Indien ein sehr gefürchteter Gottheit. Man weiß nie, was passiert. Die sind total unberechenbar. Auch früher Baal, absolut grausamer Gott, dem man sogar kleine Kinder geopfert hat. Und das ist teilweise, das ist die Götter, die in der Welt seit Tausende von Jahren regieren. Und wir haben manchmal die Tendenz, irgendwann auch Gott in dieser Gruppe reinzutun. Der Gott, der straft, wenn ich nicht irgendetwas mache. Neu sind natürlich auch bei uns Geld, Arbeit, die wir opfern für Gesundheit, für die Karriere, für die Freizeit. Wir haben vielleicht nicht mehr so die Götter, gerade viele Leute sagen, nein, Götter gibt es nicht, ein Gott gibt es nicht. Und trotzdem opfern wir sehr viel, was uns schlussendlich die Freude raubt. Man merkt, Leute, die sehr viel Geld haben, die sind nicht unbedingt glücklicher. Menschen, die dauernd am Arbeiten sind, um die Karriereleiter zu erklimmen, die sind nicht glücklicher. Mir ist dann eine Geschichte aus der Bibel so gekommen, wo man sieht, wie mein Bild von Gott meine Freude sehr ändern kann. Er sagte, das ist Jesus, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem 1 Pfund, so ungefähr 3 Monatslöhne. Arbeitet damit, bis ich wieder komme, sagt er. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr. Du sollst über 5 Städte bestimmen, sagte er. Doch der nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nichts nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Aber Herr, wandten sie ein, er hat doch schon 10. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das Bild, das er von Gott hatte, der böse, strafende Gott, ist ihm zum Urteil geworden. Und das kann es auch für uns. Es kann uns die Freude am Herrn rauben und daher sehr vieles wegnehmen. Wir werden dann ängstlich, machen nichts mehr. Ja, ich könnte ja noch das Geld verlieren. Und das Nichtstun, das ist ein extremer Räuber unsere Freude. Der strafende Gott wird wie eine Wolke, die dann sogar noch wächst. So wie an Weihnachten, wenn der Schmutzli kommt. Gott wird zum Schmutzli mit der Raute. Und das raubt mir die Freude. Ich habe keine Freude an einer Raute. Es gibt aber noch eine andere Seite. Der gutmütige Gott. Dieser Gott ist, oder diese Tendenz ist genauso gefährlich und sogar noch heimtückischer. Weil ihr werdet mir ja sagen, ja, Gott ist doch ein liebender Gott. Das ist doch das, was wir immer wieder predigen, dass wir eben nicht Angst haben müssen vor Gott, weil er ja ein liebender Vater ist. Nur, wenn wir nicht der Schmutzli haben, dann haben wir teilweise der Weihnachtsmann. Wir gehen von einer Tendenz zur anderen. Wir vergessen, was der Preis dafür war, dass wir diesen liebenden Vater haben. Gerade wir in der Freikirchen tendieren dazu, die Sünde und die Folgen der Sünde für uns Menschen zu verschweigen oder ein klein wenig so auf die Seite zu tun. Ja, die Sünde, die gibt es auch, aber weißt du, die Gnade ist da. Und wir vergessen die Sünde. Und wenn wir die Sünde vergessen, wenn wir den Preis vergessen, dann haben wir keine Freude mehr an der Gnade. Dann haben wir nicht mehr ein gnädiger Gott, sondern ein gutmütiger Gott. Im Judas, hat folgende Warnung gegeben. In euren Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon von langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit vor dem Loslassen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. So richtig nach dem Motto, wer viel gesündigt hat, dem wird viel vergeben, ja, dann sündige ich eben, ich habe ja die Gnade. Ich muss ja nicht mehr. Die billige Gnade ist ja etwas, das man oft hört, ist von Bonhoeffer gebracht wurde. Und ich möchte gerne noch etwas lesen darüber, was Bonhoeffer darüber gesagt hat. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Bonhoeffer beginnt die Nachfolge mit der Unterscheidung einer billigen und einer teuren Gnade. Auch Bonhoeffer weiß, dass man Gnade nicht mit Geld erkaufen kann. Doch möchte er aufzeigen, dass billige Gnade den Menschen zwar nichts kostet, jedoch auch keine Kraft der Veränderung in sich bringt. Im Christentum gehe es hingegen um die teure Gnade, die den Menschen das eigene Leben kostet, aber sein innerstes Wesen verändert. Billig ist die Gnade, die dem Menschen großzügig verteilt werde, ohne ihn zur Nachfolge Jesu aufzurufen. Er empfängt die Gnade, darf jeder in seinem alten Leben verweilen, ohne seinem Leben eine 180-Grad-Wendung hinein in die Nachfolge zu verpassen. Das Austeilen der Gnade gleicht einem großen Ausverkauf. Die Kirche schleudere die Gnade den Kunden wie ein Restposten von einem großen Verkaufstisch entgegen. Teure Gnade hingegen, die zur Veränderung und Umkehr führt, werde als Schwärmerturm und Buchstabendienst abgetan. Etwas für Extremen. Etwas, das wir bereits überwunden haben. Bonhoeffer ermahnt, mit billiger Gnade dürfe sich ein Christ nicht zufrieden geben. Gnade ohne den Ruf in die Nachfolge, ohne die Aufforderung, folge mir nach, habe nichts mit Jesus, dem Kreuz oder der Auferstehung zu tun. Und genau diese Einstellung, wenn wir die Gnade haben, aber nicht bereit sind, in die Nachfolge zu gehen, raubt uns genauso die Freude am Herrn, weil ich werde nicht mehr ein Gott dienen, sondern Gott wird mein Diener. Oder zumindest ein Kumpel, der aus lauter Liebe und Güte einfach schaut, dass es mir gut geht. Und dann verhalten wir uns wie verwöhnte Kinder. Wir merken nicht mehr, wie sehr Gott uns schon beschenkt hat. Durch ein neues Leben, durch den Heiligen Geist, der uns die Freude gibt. Sondern wir sehen nur noch, was wir uns eigentlich gewünscht haben und er uns nicht gegeben hat. Wie sagen wir, eine Kirche mit schönen blauen Teppichen oder irgend so etwas, was doch gar nicht wirklich wichtig ist. Wir verlieren das Wichtige und dadurch verlieren wir die Freude. Ich habe gemerkt, dass es am Teufel egal ist, welcher Gott ich habe, ob ich der Schmutzli habe oder der Weihnachtsmann. Was er will, ist einfach, dass ich meine Freude an Gott verliere. Dass ich meine Freude verliere an Bibellesen, am Gebet, am Dienst, an einfach Zeit in der Beziehung mit Gott zu verbringen. Wir brauchen wieder die richtige Balance zwischen den beiden Extremen. Es ist so, Gott ist ein strafender Gott. Das lesen wir in der Bibel. Aber wir lesen ja auch, dass er ein gütiger Gott ist. Gott ist ein Richter, der irgendwann schaut, hey, wie ist es mit deinem Leben? Und er ist der liebende Vater, der einem einfach in den Arm nimmt. Und wenn man mal eben etwas Falsches gemacht hat, gnädig ist. Ich glaube, dass wir bei der Bekehrung in diesem Gleichgewicht sind. Wir sind so nah am Herz Gottes, dass wir beide Seiten erkennen können. Einerseits begeistert uns die neu gewonnene Freiheit in Jesus. Und andererseits die Dankbarkeit für sein Opfer, weil wir uns das Opfer noch absolut bewusst sind. Und das bringt uns, wie ein Ralf Klee, in eine freudige Haltung, mehr wissen zu wollen, mehr dienen zu wollen. Und das ist bei ihm nicht ein Muss. Er freut sich dabei. Irgendwann wird es aber zur Routine. Und ich glaube, gerade für uns, die darin in dieser Geborgenheit geboren wurden, als Kinder von christlichen Eltern, ist es noch schwieriger. Wir fallen noch schneller auf der einen oder anderen Seite, weil wir nie irgendetwas anders gekannt haben. Darf ich noch eine kurze Geschichte? Gut. Ich hatte vor ein paar Jahren 2 Mormonen vor der Tür. Ich habe sie reingelassen, wir hatten ein paar interessante Gespräche und ich weiß nicht, ob ihr das weißt, aber bei den Mormonen kommt irgendwann jeder im Himmel. Der Unterschied ist, dass wir verschiedene Planeten haben. Es gibt der Planet, auf dem Gott lebt, und dann gibt es irgendwo Pluto oder noch weiter weg, wo dann die leben, die sich eigentlich nie bekehrt haben. Und je nachdem, wie viel das man macht, kommt man näher oder lebt man dann auf einem näheren Planet zu Gott? Und ja, ich habe dann dem einen gefragt, ja gut, aber das heißt, du dienst, du liest die Bibel, du gehst am Sonntag in die Kirche und so weiter, weil du ja erhoffst, auf einem Planet wiedergeboren zu werden, der näher zu Gott ist. Ja, genau. Dann habe ich ihm gesagt, ja, warum soll ich deinen Glauben annehmen? Weil ich weiß, dass ich direkt auf dem nächsten Planet zu Gott komme. Ich diene, ich gehe in die Kirche, nicht weil ich muss, sondern weil ich darf, weil Gott mich errettet hat. Es war einer der ersten Treffen, als ich ihm das gesagt habe, und fast bei jedem Treffen hat er mir diesen Satz wieder gesagt. Der hat sich bei ihm eingeprägt. Ich diene nicht weil, sondern ich diene nicht um näher zu Gott zu kommen, sondern ich diene, weil ich Gott nahe bin. Und das ist der große Unterschied. Gott ist der Löwe von Juda. Ein Mächtiger, der uns beschützen kann. Aber er ist auch das Lamm, das für uns sein Leben gegeben hat. Und ich habe gelernt, dass in dieser Balance von Gott, indem ich näher an ihn komme, indem ich mich vom Heiligen Geist und von Gott wieder die Freude geben lassen kann, kann ich wieder in diese Freude leben. Die kann ich nicht selber produzieren. Aber ich kann sie zurückgewinnen.